Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Nicolas Vogt. Ich bin Versicherungsmakler und Unternehmer, wie du vermutlich auch. Und heute sind wir hier sogar mal wieder zu dritt in deinem Ohr. Wir haben hier ja im Makler- und Vermittler-Podcast bereits mit Maklern gesprochen, die ihre Bestände, die Bestände kaufen, so rum, das war ich gedanklich schon einen Schritt voraus, die Bestände kaufen. Wir haben auch schon mit Vermittlern von Beständen gesprochen und das, was ich gerade sagen wollte, ist das, was uns nämlich noch fehlt und worüber wir heute sprechen wollen, nämlich mit jemand, der komplette Ruhestandslösungen für Makler anbietet. Das heißt, mal uns in die Position versetzen, wenn du deinen Bestand verkaufen willst, dein Unternehmen weitergeben willst, was gibt es dann für Lösungen? Und da habe ich mal bei Blau Direkt angeklopft und habe den Dirk Henkies eingeladen, seines Zeichens CEO der Tiara GmbH. Und das hat sich auch deshalb angeboten, weil dann konnte ich gleich noch den Mario Strehl mit einladen, den ihr vielleicht schon kennt aus Folge 73 hier im Podcast. Da habe ich mal mit ihm, ja, da haben wir ein Feuerwerk an Vertriebstipps abgefeuert. Das war mit unserer längste Folge, glaube ich, Mario. Aber nicht nur lang, sondern auch sehr, sehr wertvoll im Inhalt. Ja, deshalb zwei sehr spannende Persönlichkeiten heute mit mir hier im Podcast. Jetzt erstmal ein ganz herzliches Hallo an euch beide. Hallo Dirk und hallo Mario, willkommen im Makler- und Vermittler-Podcast.
Hallo Nico, herzlichen Dank für die Einladung. Sonnige Grüße aus Freiburg schicke ich dir.
Ja, vielen Dank auch an dich nochmal für die übrigens dritte Einladung. Wir haben ja zwei Folgen sogar schon miteinander gemacht. Und von daher auch danke für die Einladung.
Bei uns ist es nicht so sonnig, ne Mario? Nicht in Frankfurt, in Freiburg. Ja, Dirk, bevor wir da inhaltlich jetzt den Deep Dive hinlegen, eine Frage. Ich habe gerade gesagt, Blau Direkt, Tiara, wenn du jetzt nicht beim Blau Direkt angeschlossen bist als Makler, kannst du das vielleicht nicht so abgrenzen? Wie muss man denn die beiden Unternehmen zueinander in Verbindung bringen?
Ja, ich erzähle mal so ein bisschen die Geschichte dazu, wie es denn zu dieser Unternehmung kam letztendlich. 2018 haben wir auf einer Network Convention die Maklerrente das erste Mal beworben und bekannt gegeben. Das heißt, wir hatten 2017, 2018 uns überlegt, okay, was können wir denn für speziell gerade für Einzelunternehmer denn für ein Sicherheitskonzept anbieten, wenn die aufgrund Krankheit, Unfall, irgendwelche unvorhergesehener Dinge morgen ausfallen, dass deren Quotageansprüche nicht wertlos verfallen. Und damals hatten wir die Maklerrente ins Leben gerufen, sind dann ziemlich massiv in den Markt gegangen. Wir haben es nicht erfunden, die Maklerrente, aber wir waren, glaube ich, so ziemlich am steilsten im Marketing unterwegs. Es gab noch zwei, drei andere Anbieter, aber die hat man so gut wie gar nicht wahrgenommen. Ja, und dann haben wir so die ersten 50, 60, 70 Makler tatsächlich übernommen in die Maklerrente und auf dem Weg dahin kam dann immer mal wieder die Anfrage, ja, könnt ihr das auch gegen eine Einmalzahlung machen? Weil ich möchte noch ein Haus abzahlen oder irgendwas anderes oder auch dramatische Fälle, wie die Krankheit lässt eine lange Rentenzahlung vielleicht gar nicht mehr zu. Das heißt, wir mussten uns da schon mal das erste Mal mit Kapitalzahlung beschäftigen. Und logischerweise kam dann auch irgendwann hinzu, dass der Makler dann gefragt hat, könnt ihr auch meine Firma, meine Mitarbeiter übernehmen? Und am Anfang haben wir das gar nicht gemacht, haben dann das weitervermittelt, diese Anfragen. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir müssen hier eine Lösung anbieten. Und damit wir diese Maklerunternehmen, diese GmbHs, die du ja erstmal am Anfang übernimmst, nicht alle an die Blau Direkt ranflanscht quasi, haben wir eine Tochterunternehmung gegründet, das ist die Tiara GmbH, mit der wir quasi auf der einen Seite hingehen, diese Share Deals machen, das heißt also die Firmenkäufe und auch die Bestandskäufe, die laufen in der Tiara GmbH rein und die Kundenbetreuung auch in der Tiara mitläuft. Das heißt, es ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen in der Kombination. Die Maklerrente ist in der Blau-Direkt-Welt, damit auch hier maximale Sicherheit ist für die Makler. Die Betreuung findet aber über den Tiara Customer Care Center. Da kann der Mario im Laufe des Treffens hier noch einiges dazu sagen, findet hier diese Betreuung statt. Also so ist quasi aus der Situation heraus ist diese Unternehmensstruktur entstanden. Mhm.
Und jetzt hast du ja gesagt, es ist erst seit ein paar Jahren jetzt diese Konstellation so gewachsen. Wie bist du denn dann zum CEO der Tiara geworden? Sprich, wie ist dein Werdegang in der Branche gewesen bis hin zu der Position, um das da ein bisschen einordnen zu können?
Okay, ja, gelernt, Versicherungskaufmann, 99, 98 die Ausbildung abgeschlossen damals bei einem Unternehmen, was es heute nicht mehr gibt, die Nova Krankenversicherung. Die wurde ja ein paar Mal fusioniert, bis es dann nicht mehr gab. Jetzt die Signal Iduna. Danach dann klassisch im Vertrieb gewesen bis 2012. Habe da mit einem bayerischen Unternehmen einen Vertrieb aufgezogen, hatte da 100 Mitarbeiter, 7 Filialen, also 100 Vertriebspartner. Und bin dann 2012, habe ich im Endeffekt so einen Strich drunter gemacht, habe dann die Anteile des Unternehmens verkauft und war dann tatsächlich 2013 durch eine Network-Convention zufällig Oliver Pardetto kennengelernt. Und irgendwie haben wir gemerkt, wir könnten was zusammen machen. So sind wir die ganzen Jahre immer wieder miteinander unterwegs gewesen. Meistens hat er mich dann als Freelancer gebucht. Ich habe dann Vorträge gemacht für Blaudirekt. Und 2018 war dann eben die Entscheidung mit der Eröffnung der Maklerrente. Und so hat sich das ergeben. 2021 haben wir dann die Tiara gegründet. Lars Drückhammer, Oliver Pradetto und ich. Und warum wurde es ich? Ja, weil die anderen beiden es nicht machen wollten. Haben sie gesagt, komm, mach du mal und produziere gute Ergebnisse. Also relativ unspektakulär ist das alles entstanden.
Aber jetzt ist es spektakulär, weil jetzt hast du dir den Mario mit ins Team geholt.
Absolut.
Mario, was ist denn deine Aufgabe jetzt bei der Tiara?
Ja, wie Dirk es gerade schon gesagt hat, es gibt eben die Aufkäufe der Firma. Natürlich, wenn du dir jetzt den Zeitstrahl mal vorstellst, so von links nach rechts, dann ist die Arbeit bei Tiara in drei Teile aufgeteilt. Einmal alles mit englischen Begriffen natürlich belegt, M&A, also alles, was den Merger and Acquisition Kauf betrifft von Unternehmen, sei es eben, wie Dirk es gerade beschrieben hat, als Kauf, als Maklerrente oder als Firmenkomplettübernahme. Also der erste Bereich beschäftigt sich ausschließlich mit diesen Themen und endet letztendlich tatsächlich mit dem Kauf oder dem Verkauf aus Maklersicht des Unternehmens. Der zweite Bereich, PMI, Post-Merger Integration, das ist alles, was dann die Datenübernahme oder die Vertragsübernahme bis hin zu eben Büro und Personal, das mitgenommen wird, auf die Reise und die ganze Integration in diese Blaudirekt-Welt umfasst. Und der dritte Bereich, wenn also diese Sachen alle abgeschlossen sind, ist dann eben, geht ja auch um Kunden, ne? Kunden und ihre Bedürfnisse und ihre Versicherungsdinge, die sie so haben, die landen dann eben im Customer Care Center, also Kundenservice, eben dann bei mir. Und so geht ein Kunde, ein Maklerunternehmen, ein Bestand quasi alle drei Bereiche durch. Und es ist jetzt so, dass Dirk und ich hier zu Gast sind, aber da kümmern sich ganz viele Menschen dahinter darum, dass genau diese Abläufe wirklich hervorragend laufen oder bestmöglich auf jeden Fall laufen. Und ganz am Ende, in Anführungsstrichen, der Kette eben sitzt dann das CCC, das dann die Kunden ja, betreut und berät. Und damit ist dann im Endeffekt die Arbeit vorne, eben Kauf und Integration, abgeschlossen. Sodass der Makler oder Maklerin, die verkaufen oder ihren Bestand abgeben oder, wie Dirk es vorhin schon gesagt hatte, kommt auch nicht so selten vor, aus Notfallsituationen heraus bis hin zu Todesfällen eben Bestände weiter betreut werden müssen, dass die Menschen, die in irgendeiner Form abgeben, sich am Ende sicher sein können, dass die Kunden gut betreut werden.
Du warst ja bisher als Versicherungsmakler tätig, du warst aber auch darüber hinaus immer aktiv, auch in anderen verschiedenen Bereichen. Wirst du denn weiter als Versicherungsmakler auch ja, tätig werden oder hast du da jetzt schon das Thema Generationenweitergabe als
also
aktuelles
Generation Thema? Generationenweitergabe wird es wahrscheinlich nicht werden, aber die, also grundsätzlich sage ich nachher vielleicht noch was dazu, sollte man sich schon frühzeitig mit dem Thema beschäftigen. Technisch gesehen gibt es mein Maklerunternehmen, gibt es noch. Es gibt auch Vermittler, die dort arbeiten und die Tätigkeit wird dort ganz normal weiterlaufen und weiter erfüllt werden. Aber mein Fokus ist auch zeitlich gesehen schon alleine natürlich bei Tiara.
Ja. Ja, aber da sind wir ja schon beim Thema, eine Ruhestandsplanung für den Versicherungsmakler. Darüber wollen wir heute sprechen. Und der Schuster hat ja bekanntlich leider oft die schlechtesten Schuhe. Meine Erfahrung ist zumindest, wenn man mit Kollegen spricht, dass die sich bis ins hohe Alter oft keine Gedanken machen über die eigene Versorgung und die eigene Ruhestandsplanung, obwohl sie ja die Kunden täglich dazu hoffentlich perfekt beraten. Dirk, du sprichst ja auch ganz viel jetzt mit Kollegen, die in so Situationen sind, dass sie da mal drüber nachdenken sollten. Wie ist denn deine Erfahrung? Sind die in der Regel da sehr gut drauf vorbereitet oder Sieht das anders aus?
Ich glaube, man kann das tatsächlich ein bisschen so nach Umsatzgrößen einordnen. Je mehr Umsatz, umso mehr Gedanken wurden drüber gemacht. Je weniger Umsatz, umso weniger Gedanken wurde drüber gemacht. Wobei es hier wiederum oft so ist, wo weniger Umsatz drin ist, sind die Makler oft abhängiger von dem ordentlichen Verkauf dieser Firma, was den eigenen Ruhestand betrifft. Also eigentlich total widersprüchlich die ganze Situation. Daher ist es aber überwiegend, würde ich sagen, 2/3 haben sich da keine Gedanken drüber gemacht. Aber die ordentliche was heißt ordentlicher Umsatz? Es ist ja immer eine persönliche Definition. Ich sage jetzt mal, als Unternehmer sollte man nicht unter 100.000 Euro Umsatz liegen. Besser wären 150.000, 200.000. Sonst wird dieser ganze Aufwand einfach auch schwierig darzustellen, eigene Vorsorge zu treffen und Sonstiges. Und ich stelle nur fest, wenn ich es jetzt mal so kategorisieren würde, jetzt ohne das zu bewerten, ich stelle nur fest, dass die Unternehmer, die weniger wie 50.000 Euro Umsatz im Jahr haben, ganz oft kein Verwaltungssystem haben oder mehrere Verwaltungssysteme haben. Warum? Weil sie nutzen die kostenlosen der jeweiligen Anbieter. Klar, müssen auf jeden Euro schauen, auf jeden Cent schauen. Die ältere Generation, 65, 70, 75, ich bin übermorgen in Frankfurt, da unterhalte ich mich mit einem Pärchen, 67, 69, und die möchten aber noch 5 Jahre weitermachen, ne? Also spannende Konstellation da. Hier stelle ich oft fest, dass dann halt auch noch mit Papierakten oder die ganz harte Garde, die sagt, ich behalte alles im Kopf, da ist es sicher. Die gibt es auch ganz oft, je nach Unternehmensgröße. Und gerade im Alter ist es vielleicht doch nicht der sicherste Ort, wo man die ganzen Daten aufbewahren sollte. Das heißt also, grob gesagt, ganz viele haben nichts vorbereitet, aber die Qualität der Nichtvorbereitung ist auf unterschiedlichem Niveau letztendlich.
Aber jetzt seid ihr ja ursprünglich mit der Maklerrente, hast du ja gesagt, auch angetreten, um eine Lösung zu bieten für alle. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, dann müssen die 80%, die den Durchschnittsumsatz von 50.000 haben, oder ich glaube 60% oder so sind es im Markt, was anderes machen oder gar nichts machen, sondern ihr wolltet ja für alle eine Lösung anbieten. Das heißt, du musst dich ja auch mit den Fällen auseinandersetzen. Ich höre immer wieder, ja, das lasse ich halt einfach auslaufen. Also da habe ich am meisten von. Welche Gefahren siehst du denn, wenn man das tatsächlich machen würde?
Ja, wenn wir von dieser Zielgruppe sprechen, vom Umsatz her, welche du gerade angesprochen hast, sind es ja meistens Einzelunternehmer. Das heißt, dieses Auslaufen lassen hat einfach schon ein wirtschaftliches Risiko neben dem Thema Haftung, Beratung und so weiter. Wirtschaftliches Risiko ist, und das haben wir wirklich 4 bis 6 Mal im Jahr, dass halt der Unternehmer seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, seine Zulassung somit nicht mehr aufrechterhalten kann. Und dann ist halt einfach die kompletten Einnahmen weg. Gerade aktuell begleiten wir wieder so einen Fall. Da war der Maklerrentenvertrag kurz vor Unterschrift. Der Mann kam ins Krankenhaus wegen Herzinfarkt und ist wirklich gestorben vor der Unterschrift, ne? Und da ist bei einer Direktvereinbarung mit den Versicherungsgesellschaften ist es halt Fakt, das Geld ist weg. Und wenn die Bestände bei Pools verteilt sind, muss man schauen, was da im AGB, in den AGB steht. Letztendlich, wie da das Verhalten der Dienstleister im Falle des Todes gegeben ist. Das heißt also, das wirtschaftliche Faktor ist ein ganz großes Risiko. Daneben, dass einfach, deswegen haben wir in Mario, die Kundenbetreuung ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Gut. Ich meine, das ist ja die Verantwortung des Versicherungsmaklers. Das heißt, auslaufen lassen bedeutet ja, ich kümmere mich ja auch nicht mehr wirklich aktiv um die Kunden. Ich schaue nicht, dass die richtig versichert sind, wenn sich Veränderungen dort ergeben haben, das abzugraden oder sonstige Themen. Und neben diesen Haftungsthemen finde ich einfach, die persönliche Verantwortung ist ein ganz wichtiges Thema. Was uns die Verkäufer ja auch immer wieder spiegeln, wie wichtig das ihnen ist, dass die Kunden im Nachgang anständig betreut werden, ne? Aber das kriege ich mit dem Auslaufen lassen halt tatsächlich nicht geregelt.
Ja, ich sehe es auch eine ganz große Verantwortung, die man gegenüber den Kunden hat, wenn die dann nachher nicht mehr richtig versichert sind auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist tatsächlich aber auch, finde ich, eine Belastung für einen persönlich, ne? Wenn man mit 80 dann irgendwo eine Reise macht, am Strand liegt und dann klingelt das Telefon, wenn man es idealerweise wenigstens dabei hat, wieder mit irgendeinem Schadensfall, dann ist man wieder nicht mehr auf der Reise und wieder gedanklich im Büro. Also dieses endlich mal abschalten können, Fehlt ja auch. Und dann, wenn ich mich dann mit 80 entscheide, den Bestand dann doch mal abzugeben, dann ist der halt auch schon wahrscheinlich die Kunden alle 80. Und dann hat wahrscheinlich wenige Kollegen noch ein Interesse, da die Nachfolge anzutreten. Was würdet ihr denn stattdessen empfehlen? Wie kann man sich denn sinnvoller auf so einen Ruhestand vorbereiten als Makler?
Grundsätzlich, Mario, gerne.
Ich würde vielleicht, bevor Dirk gleich antwortet, noch was vorweg schicken. Ich habe vor vielen Jahren, ich glaube 2015, 16, 17, 18, in den 4 Jahren, habe ich für Blaudirekt ein Makler-Coaching gemacht. Und dieses Makler-Coaching, sind so 120 Teilnehmer waren da in etwa dabei, das ging mir über ein Jahr. Denn wir haben ja sehr viele Makler, die sind All-in-One, also die sind CEO ihres Unternehmens, ja, also sie sind Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer, die sind die Marketingabteilung, die sind der Vertrieb, die sind der Einkauf, die sind die Buchhaltung, die sind alles. Ja. Und die, bis hin zu, die sind die Reinigungskraft in manchen Büros. Mhm. Ne? Das soll jetzt vollkommen ohne Wertung sein, sondern das ist halt nun mal der Alltag sehr häufig. Ja. Manch einer schafft es dann mal, jemanden einzustellen, der einen Teil dieser Arbeit abnimmt, aber vieles bleibt eben hängen. Und erfahrungsgemäß war es so in diesem Coaching, dass die Funktion, die am meisten ins Hintertreffen geraten ist, bei all diesen Dingen, ist der CEO. Also derjenige, der sich strategisch darum kümmert, dass dieses Unternehmen, egal ob es jetzt ein Einzelunternehmen ist oder ob es ein größeres geworden ist, also eine juristische Person, dass die am meisten ins Hintertreffen gerät. Das heißt, diese Person beschäftigt sich ja mit solchen Dingen. Also das heißt, wie sieht denn eigentlich mein eigenes 60., 65., 70., ist ja völlig egal, Lebensjahr aus? Wie möchte ich einen Betrieb dann später übergeben? Was muss bis dahin aufgebaut werden? Was ist da wichtig und so? Und also in diesem Coaching-Programm hat sich das sehr, sehr stark rauskristallisiert und wir haben eben die Funktion des CEO sehr stark in den Mittelpunkt genommen. Gar keine Frage, du musst trotzdem noch eine gute Kundenberatung machen. Du musst dich kümmern um die Gesellschaft, um die Schäden und so weiter und so weiter. Aber das ist was, was eben sehr, sehr viele vernachlässigen. Deswegen sind ja auch Dinge wie so, ich sag jetzt mal Bootcamps oder eine Workation, ne, wo man mal sagt, ich ziehe mich mal raus als Marketingmensch in meinem Unternehmen, als Berater in meinem Unternehmen, sondern ich gehe mal wirklich in die Unternehmerleitungsrolle und schaue mir mal an, wie mein Unternehmen verläuft. So, das jetzt mal vorausgeschickt. Wenn ich mich damit beschäftigt habe, dann kann ich sagen, okay, jetzt ist die Frage, wie sieht denn eigentlich mein Ausklingen, nenne ich es jetzt mal aus später, wie sieht meine Übergabe aus? Und dann sollte man spätestens irgendwann mal mit Dirk, dem Team, Kontakt aufnehmen, zu sagen, was braucht, weil, noch ein Satz rein, viele denken, naja, ich kümmere mich drum, wenn es soweit ist. Aber cool ist, Dirk und das M&A-Team komplett, die kümmern sich auch drum, dich quasi zu beraten und zu sagen, naja, wann hast du denn vor? Und wenn derjenige sagt, naja, in 2, 3, 5, bis hin zu in 10 Jahren soll es soweit sein, dann geben die sogar noch Tipps mit. Was kannst du bis dahin eventuell machen, um dein Unternehmen so aufzustellen, dass du es gut weitergeben kannst? Also weitergeben, entweder familienintern oder eben weitergeben an Tiara zum Beispiel.
Was wären denn so Tipps, Dirk?
Ja, anschließend zu dem, was Mario gesagt hat, gerade zu den letzten 2, 3 Sätzen, intern an die Familie, auch hier gleich vorweg mal ein ganz, ganz wichtiger Tipp, habt da auch immer Plan B in der Hand. Regelmäßig unterhalten wir uns mit Unternehmern, die Nachfolge geplant haben und 1, 2 Jahre vor Ende hat sich die Situation intern verändert. Der Mitarbeiter ist nicht mehr da, die Tochter hat sich in einem anderen, beim Studium in einer anderen Stadt verliebt, bleibt dann dort, kommt nicht mehr zurück. Das heißt, man muss hier grundsätzlich auch immer schauen, dass man so flexibel aufgestellt ist, um zu reagieren, weil das Leben kommt halt einfach oft anders, als man halt plant. Was kann man tun? Ich werde oft gefragt, wann ist denn der ideale Zeitpunkt, sich für die Nachfolge vorzubereiten? Eine sehr, sehr kluge, aber unrealistische Antwort ist beim Start deiner Firma, eigentlich bei der Existenzgründung. Idealerweise, wenn du heute anfängst, dein Unternehmen aufzubauen und ganz klar die Exit-Strategie schon im Kopf hast, dann wirst du auch alle Strategien, alle Prozesse darauf vorbereiten, um das nachher zu machen. Jetzt ist es aber in der Praxis halt komplett anders. Wo kommen wir Makler her? Wir kommen entweder aus einer Ausschließlichkeit oder aus einem Vertrieb. Und die meisten zumindest von uns, und da ist es, was Mario gerade beschrieben hat, ist halt wirklich die große Herausforderung. Diese ganzen Fähigkeiten eines Unternehmers, eines Verkäufers, eines Marketingmenschen, eines Buchhalters in eine Person zu bringen, das ist unfassbar schwer. Das heißt, in der Regel kann jeder irgendwie was ganz besonders gut und deswegen fällt irgendwas hinten runter. Ich glaube, das ist auch der Grund der Ergebnisse von vielen, dass die eben eher Verkäufer als Unternehmer sind in dem Bereich. Also man kann das den gar nicht anlasten oder ankreiden, sondern da bräuchte man irgendwelche Ideen, Zusammenschlüsse, sonstiges, um Stärken zu stärken in dem Bereich. Kommen wir konkret auf die Antwort. Frag dich zuerst als Makler, wie wäre denn die ideale Vorstellung für dich als Nachfolgemodell? Weil ich habe immer mal wieder Situationen, ich habe mal einen Vortrag gemacht, da hat sich ein Makler bei mir beschwert, dass die Maklerrente für ihn nichts bringt. Da habe ich ihn gefragt, warum? Dann hat er gesagt, ja, ihr betreut ja nur am Telefon. Es geht bei meinen Kunden nicht. Da sage ich, ja klar, wir geben ja auch 90% der Quotage raus. Mit den 10% oder den Schnaps, den man noch oben drüber als Blau direkt vielleicht bekommt, mit, sagen wir mal, mit 15% kann ich keinen Vertrieb aufbauen im Außendienst. Das heißt, ich habe halt für diese 10-15% kann ich ein tolles Telefonteam haben, die sich um die Kunden betreuen. Da hat er gemeint, das geht bei seinen Kunden nicht. Dann sage ich, ja, aber das ist ja eigentlich eher sein Problem jetzt als meins. Also mein Produkt liefert halt diese Möglichkeit. Sage ich, aber wenn du noch 2-3 Jahre Zeit hast, dann entweder du baust es so hin, dass es dann in Ordnung ist für die Maklerrente, oder du musst eine andere Lösung am Markt suchen. Das heißt also, wichtig ist erstmal, sich zu fragen, welche Lösung gefällt mir denn am besten? Muss es regional sein? Muss es vor Ort sein? Muss es persönlich sein? Muss man rausfahren? Kommen die Kunden rein? Was auch immer, es ist alles in Ordnung. Das, was man sich halt wünscht, und dafür gibt es dann eine Produktlösung. Ob das Bestandskauf ist, ob das Share Deal ist, ob das also Firmenkauf oder eine Maklerrente, wobei eine Maklerrente ist ja ein Bestandskauf, fachlich gesehen ist es ja auch ein Asset Deal, man kriegt halt einfach eine Rente statt einen Kaufpreis. Das heißt, das sind die ersten Gedanken. Und dann ist die Überlegung, was muss ich dafür tun, um in dieses Ziel einzuzahlen? Machen wir mal das Thema, ist eigentlich egal für welchen Bereich. Wenn ich verkaufen möchte, versetze ich mich doch mal erstmal auf den Stuhl des Käufers und frage mich, okay, wenn ich jetzt Käufer wäre, unter welchen Voraussetzungen würde ich denn am liebsten kaufen? Ich mache ja auch oft Vorträge für Makler, die kaufen wollen. Und der erste wichtige Tipp an die, die kaufen wollen, ist, hab erstmal deine eigenen Prozesse im Griff, hab Strategien, hab Automatisierungen, hab Systeme, bevor du irgendwas Externes dazu kaufst, weil hast du kein Konzept, kein Prozess und du kaufst was dazu, dann ist es ein doppeltes Problem letztendlich. So, das heißt also, der Käufer, dem sein Ziel ist es in der Regel, wenn er gut aufgestellt ist, die Dinge, die er übernimmt, in seine Prozesse zu übernehmen. Sei es jetzt das gleiche Verwaltungssystem wie bei uns die Ameise, sei es irgendwelche CRMs, die man vielleicht über Schnittstellen verbunden hat, sei es irgendwelche Apps, die man nutzt und so weiter. Das heißt, der Käufer, wenn es professionelle Aufkäufer sind wie wir, die also nichts anderes machen, wir suchen natürlich Assets und Shares, die wir halt in unsere Straße aufsetzen können, in unsere Fahrbahn, die wir da halt entwickelt haben. Und so ist es halt wichtig, auch wenn er jetzt noch, idealerweise wäre es natürlich, der Verkäufer weiß schon, wem er es verkauft, weil dann kann er es ganz konkret dafür vorbereiten. Und dann zahlen wir auch gerne mehr Geld. Also wir gehen dann auch um einen Faktor hoch, wenn der das alles so vorbereitet hat, dass wir ihm dann heute schon einen Preis mehr bezahlen, weil am langen Ende ist es für uns dann halt doch wieder günstiger, wenn das schon alles ungebordet ist, drauf ist, als diesen höheren Faktor zu bezahlen. Also das ist jetzt mal so grob dargestellt. Ich könnte jetzt noch wichtige Details dazu sagen, wie schau, dass jeder Kunde eine Mobilnummer hat, weil heute ganz viel über Links geht, die über eine SMS oder sonstiges rausgeht. Schau, dass deine E-Mail-Adresse drin hat. Die E-Mail-Quoten von Beständen, die wir übernehmen, liegt bei unter 40% im Schnitt. Vollkatastrophe, das nachzuarbeiten. Warum ist es wichtig? Weil die Kommunikation immer mehr über diesen Weg ablaufen wird, auch bei der älteren Generation. Wir haben viele ältere Kunden. Wir haben jetzt 160.000 Kunden in der Betreuung letztendlich und haben da auch viele ältere Kunden. Auch die haben eine E-Mail-Adresse. Auch die reagieren auf eine App und sonstiges. Und dann gibt es ganz viele Sachen, wo wir vielleicht jetzt noch im Laufe des Gesprächs drauf kommen, was man vorbereiten kann, was Direktvereinbarung betrifft und so weiter.
Ja, aber das kann ich nur unterstreichen. Also die Ausrichtung, ich sage immer, richte dein Unternehmen aus für den Nachfolger. Nicht auf den Kunden nur, das tolle Produkt oder auf die Mitarbeiter, die tolle Heimat, sondern wirklich, es muss so aufgebaut sein, dass es eben ein Nachfolger übernehmen kann, weil eines Tages bist du nicht mehr da, aus welchem Grund auch immer. Und dann sollte das idealerweise weiterlaufen. Nur dann hat es einen Wert für Dritte. Und das sind dann eben fängt eben mit so einfachen Sachen an, wie du sagst, eine E-Mail und eine Mobilnummer. Und wenn jemand immer nur mit seinen Kunden am Festnetztelefon telefoniert und die Sachen alle im Kopf hat, dann sagt er natürlich, braucht doch keine E-Mail, aber der andere braucht es halt dann. Na, sonst ist das der Bestand halt weniger wert, kann ich nachvollziehen.
Ich würde da an der Stelle vielleicht noch zwei Sachen ergänzen wollen. Und zwar, das eine ist, also wir alle, egal wer bei Tiara, 100% Verständnis, dass derjenige, der abgibt, ob das jetzt ein kleines Unternehmen ist, scheinbar kleines, oder ob das ein größeres Unternehmen ist, uns allen ist bewusst, dass jemand über 5, 10, 20, teilweise 30, 40 Jahre seinen Kundenbestand aufgebaut hat, dass das wirklich wertvoll ist, dass die Kundenbeziehungen gewachsen sind, dass da Freundschaften draus entstanden sind und so weiter. Und dass das letztendlich das wertvollste Gut, kaufmännisch wahrscheinlich auch, aber auch menschlich, ist, dass jemand hat. Weil ich meine, wenn jemand in Rente geht, wenn er mit 65, machen wir mal ein Beispiel, tatsächlich sagen würde, ich gehe jetzt in Anführungsstrichen in Rente, dann trifft er ja möglicherweise dennoch mit 66 in seinem Ort seine über Jahre, Jahrzehnte betreuten Kunden wieder. Und wenn die Kunden ihm dann später sagen, also ganz ehrlich, 20, 30 Jahre hast du mich jetzt gut betreut, ne? Aber das, was jetzt da abläuft, das ist das Letzte, ne? So nach dem Motto. Mhm. Das Letzte kann übrigens auch sein, das Auslaufen, also dieses Ausklingen lassen, ne? Also du hast dich 20, 30 Jahre toll um uns gekümmert, aber jetzt, ganz ehrlich, seit dem und dem Tag ist das Fall ganz schlecht, dich zu erreichen und so weiter. Also dieses Ausklingen, das ist auch ein ganz, ganz schweres Los quasi in der Kundschaft. Ne? Also das ist zum einen, dass also uns das bewusst ist, dass sowas, dass so Kundenbeziehungen so aufgebaut werden und dass wir die eben genauso weiterpflegen wollen. Und das Zweite ist, was mir immer sehr auffällt, ist, den meisten Menschen ist gar nicht bewusst, welchen tatsächlich Unternehmenswert und damit Asset oder Kapital oder Rente sie für ihren eigenen Ruhestand sie möglicherweise aufbauen können und hinzurechnen können zu ihrer eigenen Altersvorsorge. Ne? Also da ist so, ja, also man ist es vielleicht noch gewohnt, wenn jemand mal im Vertrieb gearbeitet hat, dann weißt du, dann scheidest du irgendwann vielleicht aus, kriegst noch einen Händedruck, eine ganz kleine Ausgleichszahlung möglicherweise und das war's dann. Der Bestand gehört dann dem Vertrieb oder wie Dirk vorhin gesagt hat, in der AO, ja, dann ist halt beim Versicherer wieder. Ne? Aber beim Makler ist es ja unter Umständen, und das planen viel zu wenige gut ein, ein richtig großer bis hin zu sehr, sehr großer Unternehmenswert, der wichtig sein kann für die eigene Altersvorsorge. Und da ist es dann ziemlich, Entschuldigung, die profane Ausdrucksweise, dämlich, sich nicht rechtzeitig damit zu beschäftigen und einfach nach gut Glück am Ende sagen zu können, ah ja, sind nochmal 50.000 reingekommen, sind nochmal 100, 200, 500.000 reingekommen. Ja, also da, wenn wir mal in der Praxis, ich meine, wir sprechen, oder Dirk spricht sehr, sehr viel mit Unternehmen, wo du sagst, da sind 10, 12 Mitarbeiter im Backoffice und da werden Millionenwerte jedes Jahr umgesetzt, gar keine Frage. Aber wir haben auch, du hast ja vorhin, Nico, die IHK-Zahlen auch angesprochen. Wir haben halt mal auch wahnsinnig viele am Markt, die Einzelunternehmer, vielleicht mit 1,5 Tageskräften, die unterstützend dabei sind, die Umsätze haben vielleicht im Bereich bis 100.000 oder 100 bis 200.000, dann gehen die Kosten noch weg und so weiter. Diese Unternehmen, die selbst diese in Anführungsstrichen, können in der eigenen Altersvorsorge für einen selber nochmal richtig viel wert werden. Nur ich muss halt rechtzeitig anfangen, mich mit dem Gedanken zu beschäftigen. Also das sehe ich heute als wirklich die Kernaussage dafür, weil alles andere ist sowohl dem Kunden gegenüber, den man ja über Jahre gepflegt hat, und jeder Makler wird auf die Frage, betreust du deinen Kunden gut, wird ja keiner sagen, nee, interessiert mich eigentlich gar nicht, ja, habe ich aufgebaut, Provision kassiert oder Honorar kassiert, der Rest interessiert mich nicht, sondern jeder kommt ja und sagt, nee, meine Kunden, ne, die sind besonders gut betreut und die sind besonders irgendwie aufgestellt und die wollen auf gar keinen Fall eine Kunden-App etc. Das ist ja das, was wir sehr oft hören. Nur die Praxis ist, der Kunde möchte seinen Versicherungskram tatsächlich erledigt haben. Und zwar zuverlässig, zeitnah und in seinem Sinne. Der Rest sind, klar, menschliche, persönliche Beziehungen, die aufgebaut sind. Aber wenn ich den Kunden jetzt mal ganz hart vor die Wahl stellen würde, willst du lieber ein schönes, schnuckliges Essen oder einen Kaffee trinken mit deinem Kunden oder willst du, dass dein Versicherungsfinanzkram perfekt läuft? Da würde ich sagen, der ein oder andere Kunde entscheidet sich dann vielleicht aus seiner Sicht logisch für die zweite Version. Ne?
Vor allen Dingen, weil das Mittagessen ja irgendwann auch nicht mehr kommt. Wenn ich es auslaufen lasse, dann bleibt für den Kunden gar nichts mehr. Und dann spätestens wird er sich jemanden suchen. Und wenn er zu jemandem Jungem kommt, der aktiv am Markt noch ist, dann sind die Prozesse sowieso wieder anders, als er die bisher vielleicht dann gewohnt war. Ja. Dirk, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Es gibt verschiedene Lösungen. Vielleicht können wir es nochmal strukturiert nebeneinander stellen. Du hast angesprochen, es gibt auf der einen Seite die Share Deals und die Asset Deals und auf der anderen Seite die Maklerrente. Willst du da nochmal beschreiben aus deiner Sicht, wo sind die großen Unterschiede und wann macht was am meisten Sinn? Also vielleicht kann man das je nach Unternehmensgröße einteilen oder nach Lebenssituation oder Alter auch.
Ja, genau. Wir haben, ich überlege gerade, wie wir es am besten darstellen, weil jedes Produkt hat ja auch seine Vor- und seine Nachteile, seine Risiken und so weiter, ne? Fangen wir mal mit dem Produkt, was wahrscheinlich für eine Großteil der Makler interessant sein könnte. Das ist die Maklerrente. Warum für einen Großteil? Weil laut Statistik haben wir immer noch 70% wohl Einzelunternehmer im Versicherungsmarkt, also als Makler. Und für die ist es deswegen interessant, weil steuerlich relativ interessant. In dem Moment, wo eine Kapitalgesellschaft drumherum ist, ist die Maklerrente schon wieder ein bisschen unterschiedlich zu bewerten. Daher würde ich jetzt sagen, bei einem Einzelunternehmer 100.000 Euro Umsatz bis 100.000 Euro Umsatz oder die höchste Maklerrente, die wir gemacht haben, war 175.000 Euro Jahresrente. Die oder Jahreskottage leider kam nur 125 an, weil der Makler verstorben ist während des Prozesses. Also Einzelunternehmer, klassische private Kundenbeziehung, auch hier einfach zwischendrin gewerbliche Kunden würde ich nicht in die Maklerrente stecken, weil wie gesagt, wir telefonieren die nur an, nur in Anführungsstrichen, aber bei dem einen oder anderen großen Gewerbekunde ist es einfach wichtig, einmal im Jahr vorbeizufahren und das können wir nicht liefern. Deswegen würde ich es nicht tun. Da haben wir jetzt auch gerade in Bayern einen, der hat 200.000 Euro Jahresumsatz, 100.000 gewerblich, 100.000 privat. Da machen wir jetzt 100.000 in die Maklerrente und die 100.000 kaufen wir gegen Bestandskauf, gegen einen Faktor. Und der wirkt da noch ein Jahr mit. Das heißt also auch hier vorweg, man kann auch Mixkomponenten machen, die halt am besten passen. Die Maklerrente ist das Thema, was in den letzten Jahren ja massiv entstanden ist. Also ich glaube, wir und die Kollegen von Policen Direct, die ja relativ zeitnah nach uns in dieses Boot auf dieses Boot aufgesprungen sind, wir haben hier wirklich den Markt revolutioniert. Also wir haben ja wirklich was richtig Gutes geschaffen. Warum? Weil wir dadurch viele andere Dienstleister gezwungen haben, auch so ein Produkt auf den Markt zu bringen, weil wir einige Bestände wegübertragen haben, entweder zu Policen Direct und die waren da mit Sicherheit oder sind nach wie vor der stärkste Wettbewerber zu uns, von der Stückzahl her auch, was die machen für die mit der Maklerrente und haben dadurch andere Anbieter dazu gezwungen, solche Lösungen anzubieten. Im Vergleich dazu, vor 4 oder 5 Jahren, wenn du da als Einzelunternehmer aufgehört hast wegen Krankheit, Unfall, hast du vielleicht den 1,5-fachen Satz bekommen für deine Jahreskottage. Bei uns kann er einfach den Bestand reinschmeißen, sage ich jetzt mal vereinfacht dargestellt, und bekommt 90%. Selbst nach 3 Jahren, wenn dann alles zusammenbrechen würde, hat er mehr bekommen wie damals. Das heißt also, da glaube ich schon, dass wir hier für diese Zielgruppe massiv was getan haben in den letzten Jahren. Das Risiko ist der
Darf ich kurz
Abrieb. Ja, gerne.
da kurz was dazwischen fragen, weil wenn du sagst, den Bestand reinwerfen, funktioniert das dann wieder nur mit einem gut gepflegten Bestand?
Ja, viel
Stichwort
leichter.
E-Mail-Adresse und so in den Prozess einwerfen oder und wenn ich das nicht habe, was ändert sich? Ändert sich dann der Satz von 90 auf weniger oder wie geht er damit um?
Ja, also das ist tatsächlich die größte Herausforderung. Die größte Arbeit ist die Beschaffung von Daten, die Qualität der Daten. Wir müssen hier tatsächlich, teilweise treffen wir Situationen an, oder andersrum, wir machen so, indem wir die GDV-Dateien besorgen von den Versicherungsgesellschaften. Das heißt, als erstes kommt die GDV-Datei rein bei uns. Und woher bekomme ich die GDV-Datei? Entweder weil ich einen Zugang bei der Gesellschaft habe, sogenannte Intranet oder so ein Easy-Login. Und wenn ich dann noch das Glück habe und dieses Thema GDV aktiviert habe, kann ich relativ leicht an das Thema rankommen, an die Daten. Jetzt können wir aber sagen, 8 von 10 dieser Zielgruppe, 50, 75.000 Euro Jahresumsatz, haben das nicht. Die haben diese Zugänge nicht, die haben keine Aktivierung der GDV-Datei. Das heißt, wenn ich und das, was wir nicht zu uns rüberbekommen, das wird nicht bestraft mit der reduzierten Prozentsatz, sondern es wird einfach nicht verrentet, weil es ist ja nicht bei uns. Ne? Wir können ja nur eine Rente drauf zahlen auf das Geschäft, was über unsere Maschinen läuft. Und da haben wir halt im Hintergrund eine ganz starke Abteilung aufgebaut in Lübeck die quasi die ganzen Datenbeschaffungen macht. Also nicht selber, leider haben wir das, bekommen wir das selber nicht hin, weil wir datenschutztechnisch da nicht ran dürfen. Aber wir nehmen halt tatsächlich den Makler an die Hand, ne, und unterstützen den bei allen Anliegen letztendlich. Das heißt also, wenn ich hier alle Zugänge hätte, das war deine Frage, wie könnte ich es vorbereiten? Wenn ich hier alle Zugänge hätte zu den GDV-Dateien, aktiviert mit dem GDV-Thema und die Passwörter, dann wäre das sensationell schon mal. Da kriegst du die maximale Rente bei uns rein, ne? Wenn man das dann noch irgendwo kombiniert hat mit einem Verwaltungssystem, wo auch noch die Kontaktdaten drin stehen, die wir dann nachher exportieren und bei uns importieren, dann hat der halt eine hohe Chance, dass die Rente lange hoch bleibt. Weil, das war
Genau,
das,
du
was
musst
ich
ja
gerade,
die Kunden pflegen.
genau, das war das, was ich gerade gesagt habe. Das Risiko bei dem Produkt der Maklerrente ist der Abrieb. Ne? Das heißt also, der Kunde wird übertragen und nachher nicht anständig betreut und dann sagt er, dann gehe ich halt zum Makler in der Nachbarschaft. Jetzt muss man dazu sagen, es gibt Regionen, da gibt es den Makler in der Nachbarschaft nicht mehr. Ne? Wir haben Regionen in Deutschland, da fährst du 40, 50 Kilometer, bis du den nächsten Wettbewerber triffst aus Sicht eines Maklers. Und daher ist dann das Risiko in der Region vielleicht nicht mehr ganz so groß, aber idealerweise hast du da ein klasse Konzept. Es gibt zwei Phasen. Es gibt die Phase, wo du dann den Kunden anschreiben musst bei dieser Übertragung, sogenannte Code of Conduct. Da wird der Kunde erstmal wachgerüttelt. Da gibt es so eine erste Widerspruchsphase, weil die sagen, oh, den Makler habe ich ja schon jahrelang gar nicht mehr gesehen. Ich wusste gar nicht, dass ich bei dem noch einen Vertrag habe. Das ist das eine. Dann gibt es die anderen, die sagen, ja, wer ist denn jetzt diese Tiara? Ist erstmal alles komisch. Ne? Die wollen dann eine Erklärung vom Abgebenden. Und da haben wir je nach Situation einen Abrieb zwischen 5 und 10% maximal.
Das
Danach
ist der
hast du dann,
Erfahrungswert.
bitte?
Ja, das ist so der Erfahrungswert, sorry,
Ja, genauso der Erfahrungswert. Es gibt bessere, es gibt schlechtere, es gibt auch Situationen, wo ein ehemaliger Vertriebspartner dann in den Beständen nochmal akquiriert und so, da hat man dann individuelle Fälle, da muss man dann separat betrachten. So, dann hat man die nächste Phase, ist dann, wenn der Kunde sich meldet und wenn dann natürlich ein Anrufbeantworter oder halt nichts Gescheites ans Telefon geht und eine gute Auskunft liefert, dann hast du den nächsten Abrieb in einer bestimmten Größenordnung. Deswegen ist ja auch so wichtig und ich hau jetzt mal kurz eins raus. Ich glaube, wir sind die einzigen aktuell, die in diesem Bereich wirklich diese Qualität jetzt anbieten, verbessern, optimieren. Wir haben ja natürlich auch viel gelernt in der Vergangenheit. Wir haben ja nicht von Anfang an alles immer richtig gemacht. Und wir haben halt diesen Prozess des immerwährenden Verbesserns, nach diesem Kaizen. Und da ist ja Mario mit dabei, dass wir hier ein gutes Niveau reinbringen, Qualität reinbringen, Follow-ups reinbringen. Und da sind wir meines Erachtens momentan der Erste im Bereich der Maklerrente, der wirklich auch so viel in Form von Personal, auch Geld investiert, um das noch besser zu machen.
Darf ich
Und da
vielleicht
reichen
da
dann,
aus der Praxis
sorry,
noch ein bisschen
Mario.
zusteuern? Also
Ja.
Dirk hat das jetzt sehr ausführlich, sehr theoretisch dargestellt, aber ganz konkret. Also ich bin ja auch neu dazugekommen, in Anführungsstrichen. Ja. Ich kenne zwar die ganze Truppe natürlich schon ewig, aber ich kann eins sagen, es gibt zum Beispiel ein Meeting pro Woche, wo genau dieses Team, das der Dirk gerade angesprochen hat, also die Datenpflege, die Übergänge betreuen und so weiter, da wird wirklich jedes einzelne Unternehmen durchgesprochen. Die gehen über jeder, also verschiedene Mitarbeiter haben dann entsprechende Maklerrentner oder Bestände in der Betreuung und die kümmern sich um jeden einzelnen Datensatz, um jede Anbindung, die es irgendwo gibt. Die werden einzeln durchgesprochen, sodass wirklich checklistenmäßig nichts übrig bleibt. Also wirklich maximaler, auch in dem Fall Ertrag für den Makler generiert wird, ne? So viele wie möglich in die Maklerrente zu holen, weil dann haben natürlich beide was davon. Das ist das eine. Und das andere, weil mir viele sagen, ja, meine Kunden wollen das nicht, na, die wollen mich persönlich da haben. Ich werde ja auch gemessen an verschiedenen Kennzahlen und wir haben zum Beispiel aktuell 8 Sekunden Warteschleife. Also das heißt, nach 8 Sekunden kriegt aktuell ein Kunde irgendeine Information, eine Auskunft und sein Anruf wird entgegengenommen. Als Beispiel. Wir haben derzeit eine Zufriedenheitsquote. Unsere Kunden können, muss man sich als Makler auch mal überlegen, stell dir mal vor, deine Kunden könnten jede Anfrage, die sie bei dir gemacht haben, für irgendwas, jeden Auftrag, jedes Gespräch bewerten in einem Ticketsystem. Ne? Das können wir uns, die Kunden, ganz eine neue Situation. Und da muss man sich mal selber ehrlich machen und sagen, manchmal dauert es ein bisschen und so. Also wir haben aktuell, liegen wir bei unter 48 Stunden für eine Lösung für ein Thema und die Zufriedenheitsstatistik liegt bei 96%. Also das heißt, 96% unserer anfragenden Kunden, eben die anfragenden Kunden von Maklern, die ihren Bestand abgegeben haben, ne, sagen, das war gut oder war sehr gut. Manche geben auch noch einen Kommentar dazu ab und so weiter. Also man denkt da immer so, ja, das ist so unpersönlich hier mit simpler App und mit irgendwie da am Telefon und so weiter. Also ich bin selbst also positiv da, was dieses Thema betrifft. Wir arbeiten dran, dass es noch besser wird. Aber da kannst du dir ein bisschen vorstellen, zu den beiden Themen, die ich gerade angesprochen habe. Also Dirk vorne am Anfang mit den ganzen Bewertungen, mit den Unterstützungsmaßnahmen für den Kauf oder Verkauf. Dann dieses gesamte Team, das die Integration dieser Daten macht, plus dann die Kundenbetreuung. Das ist schon eine echte Maschinerie, die da hinten abläuft. Und immer mit einem Ziel, dass natürlich der Abrieb so gering wie möglich ist, weil das ist im Interesse aller, das ist im Interesse des Maklers, das ist im Interesse des Kunden, weil er ja auch gut betreut wird weiterhin, und das ist im Interesse der Tiara, ganz klar. Und wenn man dann mal wenn man diese ganze Ruhestandsplanung, auch direkt Ruhestandslösungen mal betrachtet, von der Ferne, aus der Vogelperspektive, dann kann man eigentlich sagen, stimmt, das ist jetzt nicht die Heuschrecke, die irgendwas kauft, ja, und dann irgendwelche Bestände da zerlegt oder sonst irgendwas, sondern hier wird sich wirklich richtig aktiv betreut und gekümmert. Und es ist ja auch wirklich logisch. Also das muss ich sagen, wenn man das aus Vogelperspektive mal betrachtet, denkt man sich, naja, stimmt eigentlich, ne? Also die haben ja gar kein, die können ja gar kein anderes Interesse haben. Mhm. Also das ist so im Praxiseindruck aus den letzten 3 Monaten, ja.
Wenn man sich da mal selber in die Nase fasst, ne, wie lange brauche ich denn, bis ich am Telefon bin und bis dann ein Fall gelöst ist, dann sind da schon beeindruckende Zahlen und dann muss ich mir eigentlich weniger Gedanken machen, dass es für den Kunden schlechter geht, als dass es vielleicht besser geht.
Sorry, dass ich jetzt, also finde es ja auch ganz schön, weil beide oder alle drei im Dialog oder Trialog sind. Ja. Das ist auch wirklich oftmals eine Antwort, also das kann man jetzt nicht als Standardantwort bezeichnen, ne? Aber oft kommt das Antwort, dass die Leute überrascht sind und sagen, oh, das hat früher länger gedauert, vielen Dank. Ne? Also so nach dem Motto, ne? Weil natürlich ganz oft so ein bisschen die Schutzglocke drüber liegt, nein, meine Kunden wollen das nicht, meine Kunden. Und wir bei Tiara erleben es ja auch, dass plötzlich Kunden, die zum Beispiel unsere App, die Simpler App haben, dann über Jahre hinweg gab es eine Blockade von jemandem, der gesagt hat, nein, meine Kunden wollen das nicht. Ne? Plötzlich stellt sich heraus, die Kunden wollen es doch und die tragen tatsächlich bei der Endkunden-App ihre eigenen anderen Verträge mit ein. Und sagen, ja klar, will ich auch, dass die weiterhin betreut werden und geben uns dann plötzlich die Maklervollmacht. Also das klingt so unglaublich, kann gar nicht sein. Doch, das passiert. Also gar nicht so selten, ne?
In den Kunden rein versetze, macht es ja auch nur Sinn. Und jetzt aus Maklersicht wieder sage ich, okay, schnell seid ihr, aber seid ihr denn auch so gut wie ich? Ne? Also wie groß ist denn dein Team und wie habt ihr euch da fachlich aufgestellt? Gibt es da verschiedene Fachbereichsexperten oder wie läuft das da?
Also dieses, wie gut ist jemand, das ist natürlich die Frage, was ist die Benchmark? Ne? Also wenn jemand tatsächlich sagt, ich habe eine wahnsinnig hohe Cross-Selling-Quote. Ne? Ich habe 6, 7, 8 Verträge pro Kunde, auch in allen Bereichen, also im Sachbereich, im betrieblichen Altersvorsorge, also generell Altersvorsorge, Protection bis hin zu Investment und so weiter. Also wenn jemand so kommt, dann würde ich behaupten, da schmecken wir noch nicht ganz ran. Ne? Also dass diese Qualität in der Beratung tatsächlich dann, weil es ja oft dann auch Vor-Ort-Beratung war, hinzukriegen, da strecken wir uns. Das wollen wir hinkriegen, schaffen wir in Teilen schon, aber da muss man ganz klar sagen, so hart es jetzt vielleicht klingt, was das Branchenurteil ist, einen solchen Job am Kunden aktuell weniger da draußen. Ne? Viele machen Sachversicherungen sehr stark, haben aber selber das Thema Altersvorsorge komplett vernachlässigt oder BAV oder sonst irgendwas oder eben umgekehrt. Ne? So sehr ich persönlich ein großer Freund von Generalist sein, also ich selber habe ja auch alle Zulassungen, also 34 C, D, F und so weiter. Ich bin ein Freund von Generalist sein, das heißt wirklich in allen Bereichen sich ständig IDD-mäßig weiterzubilden und so weiter. Aber bei Tiara verfolgen wir dieses Ärztehausprinzip tatsächlich zu sagen, jawohl, du hast einen Ansprechpartner. Ansprechpartner kann der E-Mail-Kontakt sein, der kann die App sein, das kann das telefonische Anrufen sein. Es kann alles sein, du hast also jemanden am Telefon und danach kümmert sich jemand, der Spezialist ist in dem Bereich. Also das heißt, wir haben dann wirklich Spezialisten, die Sach machen, bis hin zu Kfz ist natürlich gerade im November ein Riesenthema. Wir haben Menschen, die das Thema Altersvorsorge machen. Also dann kann sich's aufteilen. Aber auch hier habe ich bislang ein, zwei, und wir sprechen, Dirk hat ja vorhin mal schon eine Zahl genannt, welcher Größenordnung wir betreuen, da haben wir ein, zwei Mal ein Feedback, dass jemand sagt, das möchte ich nicht so. Ich bin das anders gewohnt gewesen, ne? Dass mein Makler weiß alles.
Bin für alles.
Okay, ist tatsächlich auch so, aber da fahren wir eher das Ärztehausprinzip und da hat bislang ganz wenig Kunden, dass die sagen, oh, jetzt habe ich aber mit Herrn Meier gesprochen und jetzt spreche ich mit Frau Schulz, das ist aber ganz komisch. Also das ist für die Menschen normal, ne? Dass sie sagen, dieses Ärztehausprinzip, ich habe einen Allgemeinarzt als Ansprechpartner und wenn ich was mit dem Herzen habe, dann sage ich, du bist ein toller Allgemeinarzt, aber ich gehe halt dann doch mal zum Kardiologen. Ne? Oder wenn ich im Knie was habe, dann sage ich, naja, mein selber 70-jähriger Landarzt, der immer noch seine Praxis halten muss, weil es keine weitere Versorgung gibt, den lasse ich halt dann meinen Meniskus doch nicht operieren. Ja, sondern ich gehe dann wirklich zum Spezialisten. Und genauso handhaben wir es bei Tiara. Wir sagen, wir haben da schon sehr viele Bereiche abgedeckt, arbeiten noch weiter dran und kriegen das ganz gut hin, würde ich mal sagen.
Ihr wächst ja sicherlich auch, sowohl was die Bestandszahlen angeht, natürlich, als auch als was die Mitarbeiter angeht, um da das ein bisschen greifen zu können, dass die Prozesse funktionieren, hast du ja an den Kennzahlen schon gezeigt, aber wie viele Kunden betreut ihr ungefähr mit wie vielen Mitarbeitern?
Der Dirk hat vorhin eine Zahl gesagt, da sieht man mal, wie krass der arbeitet da vorne mit seinem Team. Dirk hat ja gesagt, wir betreuen 160.000 Kunden oder so, ne? Hast du, glaube ich, vorhin gerade gesagt.
Ja.
Als Neuer im Team musst du dich ganz stark immer wieder rechtfertigen, und also im Sinne, positiven Sinne, klar, werden die Kennzahlen gemessen. Also ich bin da vielleicht sogar aktueller jetzt als Dirk gerade. Du arbeitest zu schnell mit dem Team. Wir sind bei 226.000 Kunden.
Okay.
Aktuell. Und jetzt, weil du fragst, Team, hier ist es so, der Dirk hat es ja vorhin angesprochen, wir haben ein eigenes Team, also das heißt, Tiara selbst baut Menschen auf. Wir haben auch teilweise Quereinsteiger, die erstmal administrative Arbeiten machen und dann nach und nach Versicherungsfachmann, Fachfrau Ausbildung nachlegen. Aber wovon wir natürlich auch sehr profitieren, ist, wenn Dirk mit seinem Team Unternehmenskäufe macht, dann hast du auch oft mal ein, zwei, drei Mitarbeiter drin im Team, die auch erhalten bleiben, ne? Das heißt also, dann kann es eben sein, dass die nicht in Lübeck sitzen, sondern dass die halt irgendwo in Deutschland sind. Und da haben wir einen Onboarding-Prozess. Das heißt, manche sind ja schon bei Blaudirekt gewesen, manche sind es eben nicht. Die werden dann über eine gewisse Zeit, das entscheiden die auch, wie schnell die da reinkommen in den Bereich, werden die mit ongeboardet. Ne? Von daher würde ich jetzt mal sagen, dass wir aktuell, wenn ich alles zusammenzähle, eben das eigene, also letztendlich ist alles ja eigen, aber das eigen ausgebildete und eigen geführte, aber das zugekaufte, dürften wir etwa 20 Teilnehmer sein. Mhm.
Jetzt würde ich gerne nochmal den Kritiker machen, um nochmal auf die Rente zu kommen. Du hast vorhin gesagt, ich muss als Makler, wenn ich jetzt die Rente nutzen will, gebe ich quasi 10% meiner Courtage ab und 90% bekomme ich weiter. Es fallen aber doch bei Blaudirekt als technischen Dienstleister auch weitere Kosten an für die Nutzung der Ameise etc. Das heißt, gibt es da irgendeine Mindestgröße, die der Bestand schon haben sollte, damit sich das wirtschaftlich trägt? Weil wenn ich jetzt 2.000 Euro Bestandseinnahmen habe und 500 für die Ameise wieder zahle, dann ist es dann doch ein bisschen deutlich mehr als 10%, die ich ja abgebe in Summe.
Genau. Wir haben für die Partner, die extern kommen, haben wir ein Jahr lang, also 12 Monate, so eine Onboarding-Gebühr, die beträgt 99 Euro netto. Das ist für ein Jahr. In der Zeit gehen wir mit dem Makler hin und beschaffen die Daten, wie ich es vorhin mal beschrieben habe. Und nach diesen 12 Monaten, es kann auch sein, dass es nach 9 Monaten ist, endet diese Zahlung und wir haben, ich glaube, Mitte letzten Jahres auch die AGB geändert und haben dann diese Technikpauschale, die bisher angefallen ist, die du ansprichst, die fällt weg, die gibt es nicht mehr letztendlich. Mhm. Ne? Das heißt, das haben wir auf Null gefahren. Dadurch, dass wir ja unterschiedliche Cotagesätze haben, die da kommen, also wir gehen eben nicht hin, wie es andere Anbieter machen und schauen deine 40 Cotage-Vereinbarungen an und sagen, aha, hier hast du 23, hier kriegst du bei uns 22 oder hier hast du bei uns 24, sondern bei uns gibt es einen Durchschnittskotagesatz und mal gewinnt der Makler bei uns, mal verliert der Makler. Im Durchschnitt würde ich sagen, bleiben 90-85% ungefähr bei ihm hängen. Aber ich würde sogar sagen, selbst wenn es nur 80% wären, ist es eigentlich egal. Viel wichtiger ist, wie lang hält das hinten raus? Ne? Wie hoch ist die Qualität hinten raus? Und da ist unser Fokus dementsprechend. Und was auch ein wichtiger Faktor ist, da gibt es auch Anbieter, wenn du gerade 5 oder 10 Jahre weitergehst, wenn die Beiträge sich verändern bei uns, das heißt also eine Beitragsanpassung gibt, die es ja jedes Jahr gibt, durch Wohngebäude, Kfz, was auch immer, diese Erhöhungen reichen wir zu 100% weiter durch an die Rente. Ne? Da gibt es Anbieter, die sagen, nö, das zahlen wir nicht aus, das behalten wir, da wird quasi dein Beitrag dementsprechend eingefroren. Das ist die Situation in der Maklerrente. Aber ich würde gerne nochmal, weil es gibt so viel mehr drumherum.
Darf ich noch eins zu fragen,
Ja,
bevor wir
ja.
das drumherum angucken?
Ja.
Und zwar, jetzt gibt es ja mit Diplico, also
Ja.
mit der Technik in eurem System, auch die Möglichkeit, dass die Mandanten dann Alternativen vom System angeboten bekommen, was bestimmte Sparten angeht. Meinetwegen jetzt in seiner Kfz-Versicherung hast du angesprochen oder Haftpflicht. Und wenn jetzt da so ein Vertrag umgedeckt wird von Anbieter A auf B,
Ja.
Bleibt das dann als Rentenempfänger in meinem Bestand oder ist es dann nicht mehr der Vertrag und fällt dann raus?
Natürlich. Also alles andere wäre auch wirklich krass, ne? Weil dann würde ich so einen Bestand nehmen, würde den ein Jahr umdecken und hätte kostenfrei einen kompletten Bestand bekommen. Also ich glaube auch
Das hätte
nicht,
ich auch
dass.
vermutet, aber ich will es fragen, weil das ist in den
Ja.
Köpfen
Ja,
der
voll.
Zuhörer
Ja,
teilweise.
ich danke dir auch dafür. Ich glaube allerdings auch, dass es keinen Anbieter am Markt gibt, der das anders handhabt, weil das wäre wirklich krass, ne? Weil dann würde ich da nie meinen Bestand reingeben, letztendlich. Daher denke ich, dass es, glaube ich, bei allen ähnlich ist. Also das Risiko, was wir übernehmen, egal welche Versicherungsgesellschaft nachher hinten draufsteht, bleibt immer der Rente zugeordnet. Ne? Von dem her hat man da maximale Sicherheit. Aber danke für die Frage, weil das ist
Es ist
tatsächlich
sozusagen
bei.
nicht der Vertrag, sondern der Kunde, ne, der
Das,
sozusagen
das,
verrentet wird.
der Kunde und das Risiko. Ne?
Ja.
Das Risiko. Aber das ist tatsächlich eine Frage, die ganz oft kommt. Daher ist es gut, dass du es gefragt hast, letztendlich. Kommen wir nochmal zu dem Thema, welche Wege gibt es denn der Nachfolgelösung? Ne? Hast du ja vorhin gefragt. Auch zu dem, was Mario gesagt hat, mit diesen 96% und so. Da wir ja unter uns sind, kann ich sagen, das war vor 2 Jahren nicht so gut. Ne? Also alles, was wir heute schon relativ gut hinbekommen. Das war auch alles ein Weg dorthin. Das muss man ganz ehrlich und offen sagen. Also wir haben viele Maklerrentner, die uns echt unterstützt haben am Anfang und auch wieder gesagt haben, Mensch, Dirk, das läuft aber nicht so, wie wir es besprochen haben. Wo ich sage, ich weiß, wir sind in der Entwicklung und haben das Glück, dass wir einfach auch wunderbare und liebe Menschen auch um uns herum hatten, die uns ihr Lebenswerk anvertraut haben und trotzdem noch mitgewirkt haben nachher, ne? Dass wir dann immer besser werden und immer besser werden und immer besser werden. Und da kommen wir mal zu dem Thema, was Mario vorhin angesprochen hat mit der Heuschrecke, ne? Weil ja Investoren bei uns an Bord sind. Ohne das Geld könnten wir das gar nicht ausbauen, weil du kannst mit 10, 15% einer Maklerrente kannst du keinen Laden finanzieren. Das geht nicht. Und die Idee, also die eigentliche wirtschaftliche Idee hinter einer Maklerrente ist, ich übernehme einen Bestand, der hat im Schnitt 2 Verträge. So ist der durchschnittliche Bestand einer Maklerrente. Ne? Also wir haben über 150, daher kenne ich die Zahlen. Dann haben wir 2 Verträge. Mal angenommen, der bringt dir 50.000 Euro Quotage. So, dann geben wir davon 45 oder 40 weiter, ist jetzt egal. Und jetzt gehen wir hin und holen die anderen Verträge rein. Mal angenommen, wir würden es schaffen, bei jedem 2 Verträge zusätzlich reinzuholen. Da würden wir nochmal 50.000 bekommen. Aber das geht nicht so einfach. Es funktioniert nicht über ein automatisiertes System. Das funktioniert auch nicht so, dass der Kunde morgens aufsteht und sagt, endlich gibt es da einen, wo ich meine 2 Verträge in die Vereinbarung geben kann. Es ist brutal anstrengend. Es ist aufwendig. Du brauchst einen geilen Typ wie den Mario. Du brauchst Geld. Du musst erstmal alles vorfinanzieren, bis das zurückkommt. Und wir werden sehen, dass es einige Anbieter am Markt gibt, die das wirtschaftlich gar nicht dahin bekommen werden. So, das heißt, die werden das so in im Bereich nicht lösen können und müssen dadurch über Mischkonzepte sich finanzieren. Und wäre jetzt mal so eine kleine Brücke zum nächsten Weg statt Maklerrente, den Bestandskauf. Für wen wäre das Richtige? Bestandskauf ist dann spannend, wenn du sagst, ich habe einen Gewerbeanteil, einen hohen, ich habe jemanden, ich möchte regional, dass der betreut wird, weil dann kaufen wir für den Faktor XY das, können das wirtschaftlich berechnen und können dann auch entweder Leute rausschicken, die wir haben, oder was wir gerade im großen Stil machen. Deswegen kriege ich den Wachstum der Vertragszahlen nicht mit, Mario. Ich bin gerade ganz viel unterwegs in Deutschland. Letzte Woche 4-mal, diese Woche 4-mal, wo wir regionale Standorte übernehmen und aufbauen. Das heißt, Wenn einer in Bayern zum Beispiel halt einen Bestand hat, wo er sagt, mir ist es wichtig, regionale Nähe, Makler vor Ort, Ansprechpartner und so weiter. Da ziehen wir jetzt gerade, mit Leipzig haben wir den ersten Standort gemacht, jetzt sind wir in Bayern kurz davor, dann Nordrhein-Westfalen. Das heißt, wir übernehmen große Makler und bauen die dann noch strategisch auf, letztendlich, um hier so ein klarer Standort vor Ort zu sein, ne? Und machen in dem Bereich dann eben die, oder bieten die Möglichkeit für Makler hier die Nachfolge zu machen. Dann können die den Bestand verkaufen und dann können wir hier die Kunden auch dementsprechend betreuen. Das heißt also, Bestandskauf ist ein klassischer Fall, den wir anbieten. Das machen wir in der Regel auch bei einem Einzelunternehmen, sogenannter Asset Deal. Und hier wird dann eben eine Bewertung durchgeführt und da gibt es einen Faktor. Der momentan wird von Faktoren mit 4, 5, 6 gesprochen. Realistisch ist aber momentan 2,5 bis 3. Wenn du es mal richtig, richtig gut machst, vielleicht 3,5, 4. Aber da muss es im Zielsystem des Käufers sein. Da muss wirklich alles perfekt sein, letztendlich. Und Stornohaftung und tausend Dinge, die wichtig sind. Dann der Share Deal, das ist die Firmenübernahme. Und hier haben wir natürlich einen immensen Vorteil anderen Anbietern gegenüber, die jetzt zum Beispiel eine Maklerrente anbieten, aber keine Firmenkäufe machen, dass wir haben halt die Chance, hier wunderbare Menschen mit zu übernehmen bei diesen Firmenkäufen. Und jetzt gerade aktuell sind wir an einem größeren Kauf dran. Da sind dann zwei Mitarbeiter nicht mehr nötig durch diese Prozessoptimierung. Die kriegt der Mario ins Team. Ne? Das heißt also, das ist total klasse. Wir können hier so Querverbindungen schaffen, dass wir die zwei, die wir dort nicht mehr brauchen, dann dem Mario, ich habe ihm letzte Woche die Unterlagen geschickt mit Bewerbung, mit allem drum und dran. Und das ist für uns extrem aufwendig, logischerweise. Und nochmal, ohne das Kapital in der Hinterhand könntest du so eine Strategie nicht entwickeln. Aber so haben wir die Möglichkeit, flächendeckend eine hohe Qualität in die Kundenbetreuung, was wir ja anfangs gesagt haben, was uns ja allen wichtig ist, zu realisieren und auch vorzubereiten. Aber wir sind auf dem Weg. Es ist ganz vieles, was noch besser werden kann. Aber mit dem Team insgesamt, wenn ich zurückdenke, wir haben vor 4 Jahren eigentlich ernsthaft damit gestartet, mit 3 Leuten. Wir sind insgesamt 50. Also es ist eine massive Entwicklung. Und ich, so wie es aktuell aussieht, wenn ich mir die Pipe anschaue, kommt dieses Jahr nochmal 50 dazu. Das ist schon eine Wahnsinnsentwicklung mit allen Freuden und Wachstumsschmerzen, die dahinter stecken. Ne?
Ich kenne ja auch dich, Mario, von der ersten Vacation. Da hatten wir dich ja als Experte dabei und da durften wir auch von dir lernen, dass du eben auch als Vertriebler immer den Kunden im Fokus hast und da die ganzheitliche professionelle Beratung anstrebst und da sogar eine eigene Software dafür aufgebaut hast. Wenn du jetzt fürs Team der Tiara zuständig bist, werden dann die Mitarbeiter da auch in den Genuss kommen, dass wenn ihr da diese Standorte bundesweit aufbaut, da dann auch so eine ganzheitliche Beratung darstellbar sein wird.
Genau, also klar, das ist, ich sage jetzt mal, im Aufbau und in der Umsetzung. Also momentan gibt es tatsächlich die, ich mache mal noch einen, spulen wir noch ein ganz kleines bisschen zurück. Du gehst jetzt in deinem Kopf gerade davon aus, dass alle, ich übertreibe es jetzt mal, Makler tatsächlich so arbeiten, dass die wirklich ganzheitliche Kundenberatung, also sprich die Altersvorsorge von A bis Z in allen 3 Schichten machen, dass Protection, Krankentaggeld, Pflegeabsicherung, Hinterbliebenenversorgung gemacht wurde, dass alle Sachversicherungen abgedeckt sind, was ja dann zur Folge hätte, dass wir über eine Cross-Selling-Quote von 6, 7, 8, 9 Verträgen sprechen. Das ist im Markt, ich würde sagen, zu 5% der Fall. Auf gar keinen Fall mehr. Also das heißt, wir, klar haben wir die ganzen, wir haben jetzt nicht nur die Software, die du gerade angesprochen hast, wir können andere auch noch einsetzen. Also das heißt, ja, natürlich wollen wir unsere Kunden toll beraten in den jeweiligen Bereichen. In manchen sind wir da schon stärker, in manchen sind wir noch nicht so stark. Aber eins ist auch klar, es gibt keinen Bereich, wo wir dem Kunden eine Antwort schicken und sagen, ja, haben wir keine Ahnung, sorry. Also was wir ja aktuell nicht machen, ist, dass sie irgendwie Realimmobilien oder sonst irgendwas, da können wir keine Beratung anbieten. Aber im klassischen Versicherungs- und Investmentmarkt können wir die Kunden ganz normal beraten. Ne? Und damit würde ich jetzt mal sagen, von dem, was ich habe persönlich in den Dingen, die ich vorher gemacht habe, da gab es mal es gibt so Kurse, wo Menschen Altersvorsorge, Absicherungsberatung als Konzeptberatung lernen können. Und in diesen Kursen hatte ich über 1000 Makler am Markt. Und da würde ich sagen, wenn ich das jetzt vergleiche mit den Maklern, die am Markt unterwegs sind, was Chiara liefert, sind wir nicht schlechter. Ja, wir liefern es halt einzeln. Also das heißt, bei uns machen halt, da kann es mal sein, dass jemand in Lübeck sitzt oder dass jemand im Süden Deutschlands sitzt und dann halt eine Beratung zum Thema PKV-Zusatz macht oder zum Thema Bieten macht etc. Aber grundsätzlich können wir das schon darstellen, ja.
Und ich habe eben gelernt auch, ihr seid halt erreichbar. Ne? durch die Größe des Teams ist es gut, dass der Kunde immer jemanden erreicht. Und um da ein Fazit zu ziehen, auch das ein Learning mit Blau direkt oder wenn ich Ruhestandslösungen von Chiara nutzen möchte, mich dafür interessiere, dann heißt es nicht, dass ich meine Kunden in einen automatisierten Mechanismus nur noch einschmeiße, sondern es gibt eben ein großes Team mit dir, Mario, in der Führung, aber viele Menschen dahinter, die hohe Kompetenz haben und die sich dann um die Anliegen kümmern.
Ich glaube, was man am stärksten beobachten kann, wenn man jetzt die Möglichkeit hätte, alles ist hinter einer großen Glasscheibe und man könnte die ganze Chiara mal so im Prozessablauf wie so eine Fabrik beobachten. Ne? Und ich würde es wirklich als Fabrik im positiven Sinne, was die Arbeitsteilung betrifft und so weiter sehen wollen. Dann ist es wirklich so, dass bei manch einer würde vielleicht sagen hinterher, wow, also so, wenn mein Maklerbetrieb, egal ob Einzelmaklerbetrieb oder eben mit 2, 3, 5 Mitarbeitern, die dort arbeiten, wenn mein Maklerbetrieb so arbeiten würde, ne? Also ich will jetzt nicht sagen so professionell, also das ist jetzt vielleicht hochgegriffen, sondern einfach so arbeitsteilig, es wird nichts vergessen, es sind entsprechende Systeme da, die einen erinnern an verschiedenste Dinge, die Prioritäten setzen, Teams, die sich untereinander eng austauschen und so weiter. Also das ist halt so, wenn du in ein Automobilwerk gehst und sagst, oh ja, da greift ein System in das andere, der Zulieferer, das Unternehmen selber, dann der Output, das Auto wird irgendwann verkauft und so weiter. Und ähnlich ist es hier auch. Das heißt, der Kunde ist für uns das wertvolle Gut, nenne ich es jetzt mal, auch wenn ich es als Sache bezeichne, den wir toll pflegen wollen. Der Makler natürlich genauso, egal ob welchen Deal er eingeht. Und am Ende greifen dann eben alle Zahnräder ineinander. Ganz am Anfang, Dirk hat es ja gesagt, gab es da 3, 4 Leute, die ähnlich wie im Einzelmaklerbetrieb alles machen mussten. Ja, also die Marketing machen mussten, die selber Dinge organisieren, die noch keine technischen Systeme hatten und so weiter. Und vieles ist halt über die Zeit erst gewachsen. Und heute kann man halt einfach sagen, dass in 80-90% aller Fälle die Dinge wirklich automatisiert, systematisiert so ablaufen, dass wir eben die Power da auf die Straße bringen können.
Ja, weil Fabrik assoziieren viele dann Standard und mit Standard unpersönlich, aber Fabrik bedeutet halt gleichbleibend hohe Qualität. Und ich denke, das ist auch der Respekt dem Kunden gegenüber, dass egal, wen er dran hat, er bekommt die gleiche
Qualität. Ich mache mal ein ganz banales Beispiel, damit du vielleicht erkennen kannst, wie, also die großen Zahlen, aber am Ende, wie wichtig der Mensch ist. Bei uns gibt es in unseren Systemen mal das Beispiel, eine Tierhalterhaftpflichtversicherung, die aufgehoben wird, gekündigt wird. Ja, kann ja mehrere Gründe haben. Ein Grund ist, es gibt einen anderen Anbieter. Ja. Der zweite Grund ist, und das ist leider oft ein Grund, das Tier ist verstorben. Ja. Das ist für den Halter ein schweres Ereignis, weil jeder hat ein Tier, das 10, 15 Jahre vielleicht bei einem gelebt hat und da ist man traurig einfach. Und bei uns laufen Vertragsaufhebungen in einem bestimmten Ticketsystem-Ordner. Und einer meiner Jobs ist, ich schaue mir diese Dinge überflugsmäßig an. Und wenn ich jetzt zum Beispiel letzte Woche, mal ein ganz konkretes Beispiel, gibt es, das ist ja nicht viel Arbeit, aber gibt es einen kurzen Kundenverkehr. Ich habe mit einer Dame da gesprochen, sage ich, Mensch, es tut mir wahnsinnig leid, dass ihr Tier da, also ich sehe ja auch, was es für eins war und wie alt es war, dass er verstorben ist und können wir noch irgendwas Gutes tun, können wir noch helfen mit irgendeiner Sache und so weiter. Unglaublich, wie das Kundenfeedback war. Also wirklich, es war so herzlich, Mensch, Wahnsinn, dass da überhaupt jemand, das kann auch nur jemand sein, der selber ein Tier besitzt, so nach dem Motto. Also das heißt, diese menschliche Komponente, die gibt's bei uns schon auch noch. Also das heißt, es ist nicht so, dass das automatisiert in irgendeiner Form fabrikmäßig läuft, sondern es sitzen eben Menschen da, die Dinge sich anschauen und da eben die Prozesse so extrem organisiert sind, können diese Dinge eben dann trotzdem, gehen die nicht unter, sondern fallen halt auf und man kann sagen, okay, wer kümmert sich darum? Und da gibt es eben verschiedene Menschen, manchmal bin es ich sogar, eben anders Kolleginnen und Kollegen, die eben, egal wo bei Chiara verteilt sind, machen die das halt.
Ja. Sehr schön nochmal für die Klarstellung, Mario. Dirk, wenn du jetzt ein Fazit ziehen müsstest, was möchtest du den Hörern raten, auch den Jungen, wie können Sie sich auf Ihren eigenen Ruhestand mit Blick auf Ihren Betrieb am besten vorbereiten? Wir beraten die Kunden, wir empfehlen denen, früh anzufangen mit ihrem eigenen Ruhestand. Ich denke, das kann man auch den eigenen Kollegen raten. Aber
okay, fangen wir von der Altersgruppe ein bisschen weiter oben an, die kurz vorm Ruhestand oder vielleicht schon drüber sind. Hier auch möchte ich ein bisschen Mut machen. Ne? Ich habe ganz oft auch mit Makler mich unterhalten, die 30.000, 40.000 Euro Jahresquotage hatten, gar nicht wegen Unfähigkeit oder Sonstiges, sondern die waren vielleicht vorher woanders, sind erst kurz drin. Wenn die das schaffen und wir haben solche Beispiele, dass wir aus 30.000, 60.000 Umsatz machen, laufende Quotagen machen konnten, die wir dann in die Rente bringen, dann ist es eine Rente von 4.000, 5.000 Euro im Monat, die darüber kommt. Das kann echt nochmal die Lebensqualität, ne? Also einfach in Würde alt werden. Das war schon, als ich Versicherungsmakler war, weil mir das immer ein wichtiges Anliegen. Also hier gibt's wirklich tolle Möglichkeiten, nicht den Kopf in den Sand stecken. Für die Unternehmer, die ein Maklerbüro haben, eine Firma haben mit Mitarbeitern hinten dran. Und ganz wichtig, es muss klar und wahr sein, je besser wir in das Unternehmen reinschauen können, also keine irgendwie Steueroptimierungsideen, die kein Mensch mehr nachvollziehen kann und so. Das macht ja den Verkauf deiner Firma nachher so viel schwerer. Und manchmal gibt es dann beim Verkaufen ein böses Erwachen, dass man Steuern zahlen muss für eine Rückstellung, die man gar nicht mehr auf der Uhr hat oder sonstiges. Also sucht euch hier gute Steuerberater. Nicht irgendwie Tricks oder sonstiges machen, sondern sucht euch gute Steuerberater. Für die jüngeren Leute, ich wurde am Donnerstagmorgen eingeladen, für eine Vertriebsschulung in Leipzig einen Online-Vortrag zu machen, oder ich wurde interviewt dort mit einer Vertriebsmannschaft. Die haben mich gefragt, würdest du sagen, dass man für den Wachstum, dass das nur geht über Bestands- oder Firmenkäufe oder auch über organischen Wachstum. Ne? Auch hier für die jüngeren Makler jetzt, die du gerade angesprochen hast. Ich bin davon überzeugt, mit den heutigen Automatismen, mit den heutigen Möglichkeiten, die es gibt, musst du keine Bestände kaufen, um exorbitant wachsen zu können. Wir haben so Beispiele bei uns im Haus, nimm den Uwe Redler, der Diplico mitentwickelt hat, der das ja bewiesen hat. Wenn du es aber anders machen möchtest, es ist ein super Markt momentan da, Bestände und Firmen zu kaufen. Und wenn du das aufbauen möchtest, such dir einfach einen Experten, der dich dabei unterstützt, was die richtige Gesellschaftsform betrifft, die richtige Ausgangssituation, wie du auch nachher was verkaufen kannst. Also dafür ist der Markt definitiv gegeben momentan. Und ansonsten, was es so für kleine Schritte gibt, da haben wir im Podcast sind wir schon mal ein bisschen drauf eingegangen. Aber ich biete auch hier an, für Personen, die kurz davor stehen, auch die Nachfolge anzugehen, ein kostenfreies Strategiegespräch, das abschließen vielleicht nochmal als Beispiel. Ich hatte vor 2 Jahren einen Herr aus Bayern angerufen, an den konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Der hat mir dann ewig eine Geschichte erzählt und irgendwann hat er gemerkt, dass ich nicht weiß, wer er ist. Und dann hat er gesagt, du redest dich nicht mehr an mich. Das sage ich, nee, wirklich nicht. Und er sagt, ja, vor 3 Jahren hast du mir die und die Tipps gegeben, seitdem hat sich meine Bestandseinnahme verdoppelt, mir fehlt die Motivation. Das sage ich, ja, da haben wir ja alles richtig gemacht. Also es gibt super Möglichkeiten in unserem Markt, der gerade so verrückt ist, sich toll zu positionieren. Und da möchte ich Mut machen und neben dem Ganzen, was wir jetzt hier auch mit Krankheiten, Risiken und Sonstiges besprochen haben, hab einfach Spaß und Freude an dem, was es gibt. Und dann kann man immer tolle Ergebnisse dementsprechend erreichen.
Prima, das ist ja auf jeden Fall mal ein sehr guter Überblick und der sicherlich zum Nachdenken anregt in jeder Altersklasse. Und vielleicht kommen dir als Hörer jetzt auch noch weitere Fragen und Details, Fragen, wo du den Dirk oder den Mario mal selber fragen möchtest. Wie kann man euch denn am besten erreichen? Weil dann packen wir das in die Shownotes und dann kann der Hörer und die Hörerin sich das da raussuchen.
Okay, soll ich dir meine E-Mail-Adresse jetzt nennen hier?
Die kann ich reinschreiben, wenn du sagst,
ja. Schick mir am besten. Ja, schick mal, mach mal tatsächlich E-Mail. Ich bin telefonisch schwer erreichbar. Also dann henkis@blaudirekt.de. Und dann kann man da, gibt es eine Antwort und dann kann man direkt einen Termin buchen dann auch. Da bekommt man mich.
Ja. Also das ist dein liebstes
Einfallstor. Genau.
Einfach eine E-Mail schreiben, ganz unkompliziert. Keine Landingpage.
Nein, es gibt, wie gesagt, gibt da eine Antwort, da ist ein Link drin, da buchst du einfach einen Termin und kannst auswählen, um was es geht und dann melde ich mich.
Ja, perfekt. Mario, wie ist das bei dir? Du wirst ja wahrscheinlich weniger von Maklern kontaktiert werden, aber vielleicht wollen die doch was wissen, wie der Service organisiert
ist. Du, lustigerweise ist es tatsächlich so, dass ich glaube, manchmal haben die Menschen ein bisschen Angst vor Dirk, im Sinne von, da wird es schon so verbindlich. Ne? Also wenn ich mit Dirk spreche, dann geht es schon um, weil es gibt viele, die natürlich, wenn du eine GmbH hast, dann hast du deinen Jahresabschluss, dann musst du Veröffentlichungspflichten und so weiter, dann bist du das anders gewöhnt. Dirk hat es ja vorhin gesagt, 60-70%, glaube ich, sind Einzelunternehmer, die eben diese Verpflichtungen nicht haben. Und wenn Dirk ins Spiel kommt, dann heißt es Hose runter. Ja, dann muss man ja irgendwann mal über irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten sprechen. Und ich glaube, oftmals stellt sich dann beim echten Faktencheck heraus, dass was als Gefühl, na, mein Firma macht ungefähr so und so viel, ich habe ungefähr die und die Cross-Selling-Quote und so weiter, stellt sich oftmals nicht als viel besser raus, sagen wir es mal so, ne? Sondern eher vielleicht als schlechter. Und ich glaube, dass manche da so ein bisschen Angst, das ist vielleicht zu viel, ne? Sorge haben, wenn sie mit Dirk direkt in Kontakt treten, dann wird es schon so konkret und so weiter. Das machst du, glaube ich, erst, wenn du wirklich morgen in Anführungsstrichen in Rente gehen möchtest. Aber was ich jetzt schon festgestellt habe in den letzten Wochen, ist, dass auch mich tatsächlich viele angesprochen haben, weil ich halt noch so, ich bin noch nicht der, der die Entscheidung trifft. Ne? Der Dirk vorne trifft die Entscheidung, wo was hingeht. Mich können sie so unverbindlich fragen. Also ja, gerne. Ich glaube, jeder von uns in der Tiara, aber auch bei Blau Direkt natürlich für die Ruhestandslösung, gibt gerne Auskunft. Wir wollen ja eben gemeinsam alle, dass da gute Lösungen da sind. Also immer nachname@firma.de. Also ob es jetzt Blau Direkt ist oder ob es Tiara ist, dann erreicht man immer jemanden.
Du bist ja mehr der Kollege, der Einblick hat, den man mal fragen kann.
Ja, also ich bin vielleicht, weiß ich gar nicht, wie ich der Kollege bin. Ich glaube, es hat sich für mich jetzt nicht wirklich viel im Sprechen mit Kollegen geändert, ja. Sondern klar, ich habe jetzt Einblick in verschiedene Dinge, sehe und darf mitgestalten. Das ist ja das Entscheidende auch dabei. Und ich glaube, dass es für alle Beteiligten, also die euch zuhören im Makler-Vermittler-Podcast jetzt, dass man wirklich sagen kann, ich sehe es ein bisschen so wie bei einer Aktie oder beim Fonds. Wenn du eine Aktie oder einen Fonds kaufst, und dann machst du dir auch Gedanken, ja, bis wohin lasse ich die steigen, dann verkaufe ich sie wieder. Ne? Oder wie müsste sie sich entwickeln, dass sie für mich interessant ist, ob es jetzt eine Einmalanlage, ein Sparplan ist. Da machst du dir plötzlich Gedanken. Also ich mach dir doch mal genau die gleichen Gedanken über dein eigenes Unternehmen. Also so wie bei deiner Anlage in irgendeiner Form, ob es kurz-, mittel-, langfristig ist, über das eigene Unternehmen. Zu sagen, wo stehe ich jetzt ganz genau? Wie möchte ich, dass mein Unternehmen, meine Aktie, sich hin entwickelt? Und wenn ich muss mir was überlegen, wie sieht mein Verkauf, mein Exit bei meiner Aktie, bei meinem Fonds aus, ja, habe ich einen Stop-Loss-Kurs und solche Dinge, also um meiner Fachsprache zu bleiben. Und genau das Gleiche würde ich aufs eigene Unternehmen übertragen, zu sagen, klar, nimm früh genug mit Dirk, nimm mit mir, mit wem auch immer, aber Dirk als ersten Ansprechpartner natürlich, Kontakt auf, lass austauschen. Und Dirk hat ja gerade die konkrete Geschichte erzählt, dass Menschen sagen, du, ich habe mich einmal ausgetauscht und mach dann erstmal mein Zeug selber für mich. Und dann kommt er 3 Jahre später wieder und sagt, du, das hat mir sogar jetzt zwischendurch richtig was gebracht. Und natürlich dann beim Verkauf oder bei der Übergabe hat es dann richtig was gebracht. Und mein letztes Wort, weil Dirk huscht da so drüber, dass der hat gerade vorhin gesagt, ja, dann kommen halt so 4.000-5.000 Euro eventuell Maklerrente dann dazu zur eigenen Altersvorsorge. Alter, wir sprechen über 4.000-5.000 Euro als Beispiel jetzt, die jemand monatlich als zusätzliche Rente zu dem, was er vielleicht selbst noch gemacht hat oder aus der gesetzlichen bekommt. Das sind, also Dirk spricht einfach, man merkt in seinen täglichen Zahlen einfach über noch eine Null mehr. Aber ich glaube, für einen Großteil der Vermittler am Markt ist der Gedanke, dass du deinen Bestand mal irgendwann in professionelle Hände übergeben kannst, wo alles geregelt wird, wo vieles professionell läuft und noch besser wird, und dafür dann 2.000, 3.000, 5.000 Euro zusätzliche Rente erhältst, das ist ja eine Perspektive, wo ich sagen würde, da muss einem das Herz aufgehen. Ja, da muss man sagen, lass mich bitte frühzeitig damit beschäftigen, dass vielleicht nochmal 500 Euro mehr draus werden oder so. Also das kann ich jedem wirklich aus der Praxis, aus diesen Gesprächen, die ich jetzt schon geführt habe, also auch ich schon, jedem ans Herz legen.
Absolut, kann ich nur unterstreichen. Und um da auch noch was beitragen zu können, inhaltlich zu, nachdem ihr beide zur Verfügung steht, kannst du dir, liebe Hörer auch und liebe Hörerinnen, gerne die restlichen Folgen oder einige davon hier im Markt- und Vermittler-Podcast mal anschauen. Wir haben eine wunderschöne Übersicht auf vertriebsansatz.de, weil da gibt es auch Folgen, da geht es um die Auswahl der richtigen Rechtsform. Wir haben ganz viele Beispiele von Kollegen, die toll arbeiten, um eine ganzheitliche Beratung zu machen, um Bestandsausbau zu machen. Auch das kann ja ein erster Schritt sein, um den Wert des eigenen Unternehmens in die Richtung eben zu steigern. Ich danke euch beiden ganz herzlich. Wir haben es wieder geschafft, Mario. Wir haben wieder eine der längsten Folgen produziert. Wir haben die Stunde geknackt.
Bist du auch schlau, ne? Wenn du Dirk und mich einlädst. Können wir auch mal eine Tagesfolge draus machen. Weißt du, so Workation Online.
Ja, Dirk hat uns etwas gebremst. Und deshalb, ich glaube, die Folge 73 haben wir noch nicht geknackt damit. Aber immerhin, wir sind nahe dran. Und es war wieder aber auch da ganz, ganz viel drin. Und vielen Dank dafür. Ganz neue Einblicke, die wir hier im Podcast eben noch nicht hatten. Und Dirk, jetzt durftest du eine Weile nichts mehr sagen. Deshalb überlasse ich dir jetzt das letzte Wort. Mario, dir sage ich schon mal ganz herzlich Dankeschön für das Gespräch. Dir, Dirk, auch. Und liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Feedback da. Kontaktiert uns, schreibt uns eure Meinung oder einfach nur 5 Sterne bei Spotify oder Apple Podcast. Wir freuen uns über jede Reaktion. Und jetzt die letzten.
Ja, herzlichen Dank, Nico. Entgegen dem, was Mario gesagt hat, habt keine Angst vor mir. Ich bin ein Netter. Ihr könnt mich kontaktieren. Euch passiert nichts. Ich habe auch noch ein liebes Team hinten dran, die mit euch dieses Thema besprechen. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt von den Gedanken her immer positiv, sucht Lösungen. Und wenn wir dazu beitragen können, freuen wir uns von Herzen. Alles Liebe und vielen Dank für die Einladung, Nico.
Sehr gerne. Ciao, ciao.